Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
Am Wochenende war einiges los, deswegen haben wir heute auch ganze 8 Spiele für euch am Start. Quirin ist ein vielbeschäftigter Mann und was hast du dir am Wochenende so reingezogen?
Ja, ich war viel beschäftigt, deswegen jetzt auch Aufnahme erst am Dienstag. Dafür entschuldigen wir uns natürlich nächste Woche hoffentlich wieder pünktlich. Aber wenn Mats dabei ist, dann glaube ich, dass man sich auch auf den Montag verlassen kann. Ich war in Nürnberg, habe mir Nürnberg gegen Braunschweig angeschaut, ein bisschen Zweitliga-Flair. Ja, und mal schauen. Es gibt auf jeden Fall nächste Woche was zu berichten. Ich habe einen kleinen Trip zum Belgrad-Derby geplant für Samstag.
Oh, spannend. Heute starten wir aber in der
Premier League.
Da war City im Manchester Derby erst drückend überlegen, allerdings war es Rashford, der die erste Chance nutzte und das war einer der wenigen Gegenstöße, zu denen United kam in der Partie. Er hat einen traumhaften Schuss in den linken Torwinkel aus 23 Meter Entfernung abgegeben, den kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Onana zeigte einige Paraden, unter anderem gegen Foden und Rodri und hielt Manchester United damit im Spiel. Haaland leistete sich einen kuriosen Fehlschuss. Aus circa 3 Meter Entfernung lenkte er den Ball nach einer Kopfballvorlage von Foden noch über das Tor. Das sah wirklich kurios aus und die Aktion hatte einen XG-Wert von 0,91, also extrem hoch, also fast sicheres Tor. Foden traf kurz nach der Pause dann aber zum wohlverdienten Ausgleich und später sogar zur Führung und am Ende versöhnte sich Haaland mit diesem Derby noch und machte den Sack in der Nachspielzeit zu und City damit zum Derby-Sieger.
Ja, zum brutal verdienten Derby-Sieger. Also selten so ein dominantes Spiel gesehen von Man City und dann im Stadtderby noch dazu. Dürfte jetzt die United-Fans nicht besonders glücklich stimmen. Ganz, ganz verrückter Stat, dass Man City mehr Abschlüsse hatte mit 27 als Man United an Ballbesitzanteil mit 26%. Also die höhere Zahl in dem Kategorievergleich ist ja echt unglaublich. City über 800 Pässe gespielt, brutale Dominanz auch in der gegnerischen Hälfte erzeugt. United da überhaupt nicht an den Ball kommen lassen und am Ende ja hochverdient gewonnen. Was ganz interessant war, dass in der ersten Halbzeit eigentlich die viel größeren Chancen für City auf dem Zettel stehen, aber in der zweiten Halbzeit dann alle 3 Tore erzielt wurden. Dazu noch extrem aggressives und hohes Pressing, was United auch überhaupt nicht ja wirklich überspielen konnte, dann ab und zu mit langen Bällen, aber ja, zum einen ausgecoacht und zum anderen natürlich viel höhere Qualität bei City. Also alles wieder ja gerade gerückt nach dem 0:1 von Rashford.
Serie A.
Kurioses ereignete sich im Duell zwischen Lazio und Milan. Die Chancen waren in dem ersten Durchgang Mangelware und folgerichtig ging es torlos in die Pause. Nach der Pause gab es dann einen bitteren Platzverweis für Lazios Pellegrini in der 57. Minute. Zuvor hatte er einen Konter unterbunden und dafür schon gelb gesehen. Dann wollte er in der nächsten Aktion den Ball ins Aus passieren lassen, da ein Mitspieler am Boden lag, aber Pulisic klaute ihm den Ball und ja, den hat er dann festgehalten und dann gelb-rot bekommen. Die letzten 15 Minuten wurden dann aber auch sportlich richtig aufregend. Provedel hielt erst einen Hammer von Loftus-Cheek, Immobile scheiterte im Gegenzug dann frei vor dem Tor und eine Minute später traf Rafael Leao für Milan, allerdings aus Abseitsposition. So war es Okafor vorbehalten, der dann in der 88. Minute zur lang ersehnten Führung für Milan traf, nachdem Provedel den ersten Schuss nur nach vorne abwehren konnte. Marusic sah dann vermutlich wegen Schiedsrichterbeleidigungen die rote Karte, also die zweite für Lazio, und wenig später flog dann auch noch Guendouzi vom Platz, nachdem er Pulisic erst gehalten hatte und dann aus Frust auch noch geschubst hat. Also ein kurioses Spiel und Lazio fehlen damit jetzt direkt 3 wichtige Spieler.
Ja, und vor allem für Lazio auch wieder ein Rückschlag in der Saison. Besonders Guendouzi, der sich jetzt festgespielt hat, der wird auf jeden Fall fehlen. Chance vielleicht für Kamada in den nächsten Wochen, um ein bisschen Fuß zu fassen, aber Lazio grundsätzlich nicht gut positioniert auch in der Tabelle, spielen keinen besonders guten Ball, sehr ausrechenbar unter Sarri. Könnt ihr mal vorstellen, dass da im Sommer ein Trainerwechsel folgt. In dem Spiel jetzt auch alle 3 Großchancen vergeben, was auch noch dazu kommt. Und haben halt einfach gar keine wirklichen Möglichkeiten, vertikal auch mal irgendwas zu kreieren, werden dazu von jedem Team immer gepresst, auch Milan, Lazio wieder ja, in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Ja, verdienter Sieg am Ende für Milan, aber jetzt auch nicht übermäßig. Spannend das Spiel, aber wegen den drei roten Karten darf es hier natürlich nicht fehlen.
Ja, und Vorjahresmeister gegen Tabellenzweiter hieß es bei Neapel gegen Juventus. Vlahovic betrieb da absolute Chancenwucher und ließ eine Chance nach der anderen liegen. So war es vor der Pause Kvaratskhelia, der den Ball ins kurze Eck knallte und zur 1:0 Pausenführung für Neapel sorgte. Nach der Pause hatte Juve dann durch Cambiaso und wieder Vlahovic noch zwei nennenswerte Chancen, die aber nicht zum Torerfolg führen sollten. So war es Chiesa, der sehr auffällig spielte und dann in der 81. Minute doch noch den Ausgleich erzielen konnte. Osimhen scheiterte wenig später per Elfmeter an Szczęsny, aber Raspadori setzte sich im Sprintduell um den abgewehrten Ball durch und traf dann zum Sieg für die Neapolitaner.
Ja, typisches Juve-Spiel. Haben jetzt wieder verpasst, auf Inter halbwegs den Anschluss zu halten. Sind es 15 Punkte Vorsprung, die Inter mittlerweile hat, haben wir gegen Genua gestern noch gewonnen. Da ist jetzt eine 100-Punkte-Saison sogar möglich und Inter auch mal im Kopf behalten als interessantes Team, vielleicht auf den Champions-League-Titel. Aber zurück zu Juve, ganz, ganz typisch, wieder ganz wenig Ballbesitz, unter 30%, sehr, sehr ungenau im Passspiel, sehr viele lange Bälle wieder eben auf Chiesa und vor allem auf Vlahovic. Man steht wie immer tief, versucht einfach defensiv für Stabilität zu sorgen. Ja, du hast angesprochen, 5 von 5 Großchancen vergeben. Ja, und Neapel auf der anderen Seite haben das genutzt, haben ja mit viel Passdominanz, mit viel Spieldominanz sich da in der gegnerischen Hälfte platziert. Und immer wieder dann versucht, ja, vors Tor zu kommen. Hat jetzt auch nicht übermäßig oft geklappt. Waren am Ende sogar weniger Abschlüsse als bei Juventus. Aber ja, am Ende reicht es für den Sieg. Und Juventus muss sich überlegen, ob das halt mit dieser Spielphilosophie für so ein eigentlich großes Team dann auch langfristig einen Erfolg bringen kann unter Allegri.
Ja, und ein Team ist diese Saison ziemlich erfolgreich, und zwar Bologna. Die haben am Wochenende auch Atalanta besiegt und damit den 5. Sieg in Serie holen können. Lokman hatte die Hausherren zwar erst in Führung gebracht, aber nach der Pause drehten Zirkzee per Elfmeter und Ferguson die Partie. Und Bologna bleibt damit weiterhin auf Rang 4 und darf von der Teilnahme an der Champions League träumen.
So ist es. War sogar der 6. Sieg in Folge, glaube ich. Also wirklich brutal, was die da auf die Füße stellen mit einem Kader, der auf jeden Fall spannend ist. Aber dass so ein Ferguson oder ein Zirkzee, die jetzt auch beide getroffen haben, sind ja die absoluten Schlüsselspieler in Bologna, dass die so durchbrechen in der Saison, war jetzt auch nicht unbedingt absehbar. Interessant hier Thiago Motta, der ja für einen richtig starken und ja, dominanten Spielstil sorgt bei Bologna. Der ist eben bei Juve und bei Milan, über die wir gerade gesprochen haben, auch ein Kandidat für den Sommer. Also auch da mal im Auge behalten. Da könnte sich auch bei beiden Teams was entwickeln, dass man eben auf diesen, ja, sehr spielstarken Ansatz gehen möchte, den Motta jetzt auch prägt, also wirklich ein absoluter, ich sag's mal, Trainer to watch. Bologna, du hast es angesprochen, mal wieder gewonnen, auch verdient gewonnen, Spiel auswärts gedreht, obwohl Atalanta in dem Spiel sogar das bisschen dominantere Team war, was ihnen eigentlich gar nicht so liegt, und das hat Bologna dann sehr clever ausgenutzt, haben immer mal wieder auch mit langen Bällen agiert, was eigentlich gar nicht so typisch ist. Aber haben sie am Ende eben genutzt, um Zirkzee in Szene zu setzen. Und bei Atalanta muss man so ein bisschen kritisieren, dass es einfach zu flügellastig mittlerweile ist. Die haben nicht so diesen einen richtigen Spielmacher, den sie mit Iličić lange Zeit hatten, der zentral auch mal was kreieren kann. Ist immer so ein bisschen, ja, variabel, was man vorne machen kann. Auf der einen Seite ja gut, aber auf der anderen Seite fehlt da so dieser eine Spieler, der auch mal den finalen Pass spielen kann, dass eben auch ein Lookman mal in eine gefährliche Abschlussposition kommt.
La Liga.
Bilbao und Barcelona trennen sich am Ende leistungsgerecht 0:0 unentschieden. Schwer wiegt allerdings das Verletzungspech bei den Katalanen. Erst knickte De Jong böse um und musste vom Platz gefahren werden. Und vor der Pause war es dann auch noch Pedri, der wahrscheinlich wegen einer muskulären Verletzung ausgewechselt werden musste und bittere Tränen vergoss. Gerade mit Blick auf die tabellarische Situation und die Champions League in der nächsten Woche können die Ausfälle Xavi Probleme bereiten, oder Quirin?
Ja, diese ganze Pedri-Geschichte ist sowieso so eine Sache für sich. Also, hab da auch jetzt viel gelesen in den letzten Tagen und ich kann es im Prinzip eigentlich nur mit meiner eigenen Meinung quasi abdecken. Was Barcelona mit einem Gavi macht, was sie mit einem Pedri machen, was sie jetzt auch mit Lamine Yamal machen, ist komplettes Verbrennen von jungen Spielern. Pedri, der ja, das war, glaube ich, was 21, 22 die Saison müsste es gewesen sein, wo er 73 Pflichtspiele gemacht hat für Barcelona und fürs Nationalteam. Das passt einfach nicht, ja, zu solchen jungen Körpern in meinen Augen. Und da muss man den Spielern auch mal ein bisschen Ruhezeit geben. Und das macht Barcelona nicht, sondern man verbrennt die wirklich komplett, die brennen aus. Und Pedri hat jetzt, glaube ich, in den letzten 1,5 Jahren seine 6. oder 7. Muskelverletzung. Und sowas kommt halt auch einfach von Überbelastung. Ja, und da bekommt man jetzt so ein bisschen auch die Quittung dafür. Spiel war recht interessant, weil Bilbao wirklich einen sehr, sehr kompakten Mittelblock hat. Und Barcelona dementsprechend extreme Probleme hatte, da überhaupt ins letzte Drittel reinzukommen, obwohl man das Team mit deutlich mehr Ballbesitz war, mit über 60%. Ja, und Bilbao auf der anderen Seite, wenn sie dann den Ball erobern, ist es halt immer eine brutale Direktheit, mit der man umschaltet. Gerade über Berenguer, der über links gekommen ist, immer wieder die Tiefe anvisiert. Ja, aber grundsätzlich ein Spiel, was nicht besonders viel hergegeben hat an Torchancen. Also beide Teams nur mit einer Großchance. Ja, da freut sich am Ende des Tages vor allem Girona, Atletico Madrid und Real Madrid, die von hinten nicht so wirklich Druck bekommen gerade.
Eredivisie.
Ein Spitzenspiel stand in den Niederlanden an. Die PSV aus Eindhoven empfing als Spitzenreiter den Tabellenzweiten aus Rotterdam. Bereits in der 4. Minute brachte Bayern-Leihgabe Tillmann die PSV in Front. Feyenoord hielt aber dagegen und belohnte sich nach 22 Minuten. Minté klaute sich da den Ball, umkurfte Benitez und schob locker ein. In der 2. Hälfte traf Jiménez zur Gästeführung, aber 10 Minuten später war es dann Till, der per Volley zum Ausgleich traf. Die PSV bleibt damit weiterhin ungeschlagen in der Saison und lebt den Traum von der perfekten Saison weiter.
Ja, und neben Bayer Leverkusen eigentlich das einzige Team in einer halbwegs relevanten Liga, die so dominant agieren, sind jetzt auch 10 Punkte Vorsprung. Denke ich, dass sie sich auch nicht mehr nehmen lassen. Trotzdem Feyenoord, ja, sehr, sehr spielstarkes Team, brutal spannende Namen. Immer wieder drin, haben es auch immer wieder geschafft, sich richtig gute Schusspositionen zu kreieren, haben aber 2 von ihren 4 Großchancen am Ende dann vergeben. Sonst hätte es vielleicht auch anders ausgehen können. Und die PSV, ja, mit einer hohen Dominanz, haben es ganz clever gemacht, ganz viel über Ramalho und Tese, den rechten Innenverteidiger und rechten Außenverteidiger aufgebaut, die dann immer versucht haben, Lozano davor zu finden, um eben vor allem Quinchley Hartmann, den sehr, sehr offensiv starken Linksverteidiger von Feyenoord, einfach defensiv zu binden und auch defensiv zu fordern. Ja, die PSV, die haben auch sehr hoch angelaufen oder sind sehr hoch angelaufen, haben versucht, Feyenoord auch gar nicht so richtig ins Spiel kommen zu lassen, hat auch echt gut geklappt. Waren dann immer wieder lange Feyenoord-Pässe übers Pressing hin auf Jiménez. Da muss man so ein bisschen sagen, auch wenn ich ihn vom Profil her sehr spannend finde, in den Top-Spielen nie so richtig gut performen in der aktuellen Saison. Und auch hier große Probleme gehabt, nur 20% seiner Luftzweikämpfe dann gewonnen, die Bälle nicht richtig festmachen können. Bin ich mal gespannt, wie es auch gerade mit ihm als Einzelspieler jetzt dann im Sommer weitergeht.
Liga Portugal.
Roger Schmidt und seine Jungs aus Lissabon kamen am Wochenende mächtig unter die Räder. Gegen Porto stand am Ende ein 5:0 auf der Anzeigentafel. Die Treffer erzielten dabei Galeno per Doppelpack, Wendell, Pepe und Dani Namazo. Zudem sah Otamendi auf Seiten der Gäste in der 61. Minute die gelb-rote Karte. Was war da los, Quirin?
Na, Benfica komplett auseinandergefallen. Also wir hatten vorhin das dominante Spiel von Man City. Porto kommt dem schon sehr, sehr nahe, waren 63% Ballbesitz. Aber vor allem der Blick auf die Expected Goals-Werte ist schon unglaublich. Mit 4,0 auf Seiten von Porto zu 0,4 auf Seiten von Benfica. 18:5 Torschüsse. Ja, also das ist wirklich auch von den Passquoten her, egal welchen Wert du durchgehst, Porto in allen Belangen komplett überlegen gewesen. Haben dazu noch, obwohl Benfica sich dann so ein bisschen tiefer positioniert hat, richtig, richtig gute Schusspositionen in ganz, ganz zentraler Position immer wieder rausgespielt, dadurch dann auch die Tore erzielt. Galeno hast du angesprochen, 3 Scorerpunkte erzielt in der Partie, ja auch schon gegen Arsenal in der Champions League getroffen. 7:1 Großchancen, auch noch so ein Wert, der wirklich Bände spricht. Und Benfica, die haben ja unter der Woche, da war auch Mats im Stadion, schon das Hinspiel im Pokal 2:1 bei Sporting verloren und da hat Mats auch schon berichtet. In der ersten Halbzeit hat der Benfica auch schon Glück gehabt, dass man da nicht unter die Räder gekommen ist. Und für mich ist da der alles entscheidende Punkt, vor allem das Pressing, was ja das Team von Roger Schmidt eigentlich so ausgemacht hat in der letzten Saison und auch jetzt in der Hinrunde vor allem. Und das hat mal wieder überhaupt nicht gegriffen in Porto. Und dann wirst du natürlich schnell überspielt, hast eine geringe Restverteidigung und dann, auch wenn du gute IVs hast mit einem Antonio Silva oder Otamendi, die können es halt am Ende des Tages dann auch nicht alleine wegverteidigen und nach vorne. Ja, ging halt auch nichts. Ein Schuss nur aufs Tor.
Rest der Welt.
Galatasaray war zum Istanbul-internen Duell bei Beşiktaş zu Gast. Den entscheidenden Treffer erzielte Beşiktaş Al-Musrati bereits in der zweiten Minute, allerdings traf er dabei ins eigene Tor. Am Ende ging es in einer Rangelei nochmal hoch her und Colley von Beşiktaş sah die rote Karte. Galatasaray verteidigt damit erst einmal seinen Platz an der Sonne gegen Fenerbahçe, wobei man sagen muss, dass das Duo dem Rest der Liga auch schon ziemlich weit enteilt ist. Nach 28 Spielen liegen zwischen dem zweiten und dem dritten Platz ganze 27 Punkte.
Ja, ist wirklich eine Zwei-Klassengesellschaft da in der Türkei aktuell. Also Trabzonspor und Beşiktaş ja so die einzigen beiden Teams, die normalerweise so halbwegs mithalten können. Aber muss auch klar sagen, also was gerade Galatasaray, aber auch Fenerbahçe auch in den Kader investiert haben, das sind auch einfach Summen, da kann Trabzon gar nicht mithalten und Beşiktaş auch nur so teilweise. Dementsprechend, ja, großer Abstand. Auch hier bei beiden Teams eine 100-Punkte-Saison möglich und auch eine Siegrekordsaison. Haben wir jetzt 24 bzw. 23 Siege, die zwei Top-Teams. 29 ist der Rekord an Siegen von einem Team in einer Super League-Saison. Also auch hier Rekordverdächtiges möglich. Gala, ja, recht rechtslastig agiert, aber haben sich da auch nicht wirklich große Chancen rausspielen können. Beide Defensivketten recht gut gestanden. Haben sich dann gegen den Ball eher ein bisschen zurückgezogen, also schon auch mit ein bisschen Respekt voreinander. Am Ende, ja, Tor in der zweiten Minute, was das Spiel entschieden hat, war jetzt mit Sicherheit kein unglaublich spannendes Istanbul-Derby. Das wird dann ja Mitte Mai erfolgen, wenn dann Fenerbahçe bei Gala zu Gast ist und da wird es dann vermutlich auch um die Meisterschaft gehen.
Team der Woche.
Das kommt diese Woche vom anderen Ende der Welt und ist unser Kooperationspartner aus Sydney. Der Sydney Football Club konnte das Derby gegen die Western Sydney Wanderers mit 1:4 für sich entscheiden. Seit dem 19.01. ist man in der Liga jetzt ungeschlagen und belegt aktuell Tabellenplatz 5, aber ist in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen.
Auf jeden Fall. Ist momentan eine bisschen verrückte Saison, weil gerade so kleinere Teams wie Wellington, wie MacArthur, aber auch wie die Central Coast Mariners, die ja letztes Jahr sogar Meister wurden, aber trotzdem ein sehr kleines Team sind in der Liga, die behaupten sich da ganz oben, vor allem eben gegen die Konkurrenz Western Sydney Wanderers, Sydney FC, unser Partner, hast du richtig angesprochen, aber auch die zwei Clubs aus Melbourne, die nicht so richtig in Tritt kommen. Mit Sydney gab es am Anfang so ein bisschen Probleme mit Verletzungen, mit einem Trainerwechsel, auch die Neuzugänge, die sich da erst einfinden mussten, zwei Brasilianer, die nicht ja wirklich Englisch gesprochen haben, aber die letzten Wochen sehr, sehr gut gefangen, nur eine Niederlage überhaupt in den letzten, weiß ich nicht, 12 Spielen oder sowas. Sind da sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung. Vielleicht auch mal ganz interessant, da so ein bisschen Einblick zu bekommen aus der Zusammenarbeit, aus der engen mit Alex vom Johann. Sind da sehr, sehr zufrieden und war ein sehr dominanter Derby-Sieg. Sehr aggressives Pressing, auf das wir auch großen Wert legen. Hat sehr viel gefruchtet, was wir auch sehen wollen. Dementsprechend, ja, sind wir da hochzufrieden.
Spieler der Woche.
Ein Team lieferte in der Bundesliga am Wochenende eine Show ab und das war der FC Augsburg. Kapitän Demirovic gelang beim 0:6 Auswärtserfolg bei den Lilien 2 Treffer und eine Vorlage. Zudem gab er die meisten Schüsse in der Partie ab und spielte 2 Schlüsselpässe.
Genau, Demirovic in dem Spiel super, aber auch in den letzten Wochen der alles entscheidende Mann in Augsburg, dass man da jetzt auch nicht so wirklich viel mit dem Abstiegskampf zu tun hat. Deswegen ja, dachte ich mir, nehmen wir ihn gerade nach dem Spiel auch einfach mal mit dazu. Finde ich ganz interessant, den Spieler, weil ich kam ja im Tausch mit Gregoritsch. Da hieß es ja dann lange, ja, Augsburg hat den Deal ja komplett verloren. Gregoritsch, der deutlich bessere Spieler. Aber jetzt seit dieser Saison vor allem Gregoritsch so ein bisschen ja, abgetaucht, auch nicht mehr unbedingt Stammspieler. Und Demirovic, Kapitän, absoluter Leader, Führungsfigur, wird auch im Sommer mit Sicherheit einen guten Wechsel bekommen. Die Daten sehen gar nicht so gut aus von ihm, muss man sagen. Kreiert nicht besonders viel per Pass, nicht besonders viele Dribblings, keine besonders hohe Effizienz in seinen Aktionen, außer im Torabschluss. Da ist er wirklich unglaublich effizient, bringt sich in richtig, richtig gute Positionen in der Box, aber auch ja, teils zu links im Halbraum, manchmal als Stürmer, manchmal als Zehner, also sehr, sehr variabel auch einsetzbar, mit einer großen Wucht am Ball. Deswegen auf jeden Fall sehr, sehr spannend und bin ich mal gespannt, wie er dann gerade auch in einem bisschen spielstärkeren Team vielleicht agieren kann. Für mich, und das ist so ein bisschen ein verrückter Call, aber erinnert er mich so ein bisschen an Thomas Müller, weil die beide sehr, sehr keine so eine richtig klare Struktur in ihrem Spiel haben, sondern sehr, sehr vielseitig auch sind und so nicht zu greifen. Also du kannst nicht besonders gut vorhersagen, was der jetzt in der nächsten Aktion macht. Deswegen, ja, solche Spieler auf jeden Fall nicht besonders häufig. wenn man sie dann aber hat, meistens auch mit einem ziemlich hohen Impact aufs Offensivspiel. Deswegen spannender Spieler und auch mal verdient im Podcast genannt zu werden.
Absolut. Und ob ihr Thomas Müller heute Abend seht, werdet ihr später im Champions-League-Duell gegen Lazio sehen. Damit machen wir den Podcast für diese Woche zu. Ich wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns hoffentlich nächste Woche Montag wieder.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.